Vielleicht gerade zuerst mal noch was erzählen, was uns besonders gefreut hat in dieser Woche. Ich hatte ja mal eine Predigt, nichts ist unmöglich. Und eine war davon, Gott bewegt Menschen, die einflussreich sind. Und es sind ja ganz verschiedene Menschen einflussreich auf uns. Und jemand, der sehr einflussreich war in den letzten Wochen auf unsere Familie, das war der Mann, der zu entscheiden hatte, ob Mischa eine Lehrstelle bekommt. Und das war praktisch die letzte Gelegenheit. Es gibt ganz wenige Lehrstellen, es gibt ganz viele, die diesen Beruf lernen wollen. Und die Chancen für ihn waren eigentlich menschlich gesehen ziemlich tief. Und jetzt haben wir diese Woche die Zusage bekommen, dass er die Lehrstelle bekommt. Und das ist ein Riesenwunder und da sind wir dem Herrn sehr dankbar. Und man muss einfach immer bis zum Schluss gehen. Es gibt dann so eine Phase, da habe ich dann auch dem Mischa gesagt, komm, jetzt bewirb dich nochmal. Sagt er, nee, es nützt eh nichts und so weiter. Da habe ich gesagt, nein, du musst jetzt einfach bis zum Ende alles versuchen. Und genau diese Stelle, wo er sich zuerst noch gesträubt hat, sich zu bewerben, da hat er jetzt die Lehrstelle bekommen. Und da sind wir also sehr dankbar. Aber ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, sonst kommen wir dann ja nicht zur Predigt. Noch einige Fakten zum letzten Mal. Wir haben ja diese Reihe, das Heilige Buch. Ich möchte noch bei der letzten Botschaft einiges zusammenfassen. Wir haben ja heute, warum die Bibel glaubwürdig ist. Für die vielleicht nicht da waren, die Bibel besteht aus 66 Büchern, das ist vielen gar nicht bewusst. Das ist eine kleine Bibliothek mit ungefähr 40 verschiedenen Autoren. Die teilt sich auf in 39 Bücher im Alten Testament, das habe ich letztes Mal ein bisschen aufgezeigt, dann 27 Bücher im Neuen Testament. Die Bibel ist geschrieben in drei Sprachen, das Alte Testament in Hebräisch und einige Kapitel aus dem Buch Daniel in Aramäisch, also ein ganz geringfügiger Teil, aber korrekterweise muss man das auch erwähnen, also hauptsächlich Hebräisch, dann einige Kapitel Aramäisch und das Neue Testament in Griechisch, also in der jeweiligen Sprache, die man am besten verstanden und gesprochen hat. Das finde ich ist ganz wichtig, Gott hat sich immer offenbart in einer verständlichen Sprache, nicht in einer heiligen Sprache. Also wir haben im Griechischen nicht das Hochgriechisch, sondern wir haben ein ganz normales Griechisch, das die Leute gesprochen haben, die einen besser, die anderen weniger. Gott hat Menschen erwählt, die er beeinflusste, man spricht davon auch von der Inspiration, er überwachte sie, er kannte sie, er wusste, wie ihre Fähigkeiten sind und hat sie so eingesetzt. Ungefähr 40 Autoren haben die Bibel verfasst und Gott hatte das Konzept dafür gemacht. Und mir gefällt das Bild vom Dirigenten, der ein Orchester führt, eigentlich fast das beste Bild dafür, wie Gott gewirkt hat bei der Entstehung der Bibel. Ein Dirigent kennt die Instrumente, die Möglichkeiten der Instrumente, er kennt auch die Möglichkeiten der Musiker und er weiß, wann, wer und wem er den Einsatz für was geben muss. Und bei der Bibel haben wir sogar die Situation so, dass Gott das Stück selber geschrieben hat, also das Konzept selber zusammengestellt und dann praktisch diesen Musikern die jeweiligen Einsätze gegeben. Und deshalb haben wir zum Beispiel nicht alle Briefe von Paulus im Neuen Testament. Er hat mehr Briefe geschrieben. Man weiß von zwei Briefen, die wir nicht kennen, die er erwähnt, die er geschrieben hat. Aber Gott hat offenbar gefunden, diese Briefe, die eignen sich nicht für das Konzert, das ich spielen möchte. Das heißt nicht, dass die Briefe schlecht waren. Einfach für das, was Gott uns für heute geben wollte, zur Orientierung, waren sie nicht nötig. Wer das genauer noch hören möchte, kann ja nicht alles wiederholen, was ich letztes Mal in 40 Minuten oder 45 Minuten gesagt habe, können Sie eine Kassette bestellen und das nachhören. Es gibt kein Buch der Weltliteratur, das die Menschen so bewegte wie die Bibel. Weder Homers Ilias, noch Goethes Faust, noch der Koran sind seit der Abfassung so begehrt und so gehasst, bekommen so viel Zuspruch und Widerspruch. Seit Beginn der Aufklärung Ende des 17. Jahrhunderts und während dieser Zeit, diese entstandene Bibelkritik, haben die Bibel immer wieder in neue Diskussionen entzündet. Und in einer Art blinden Gläubigkeit haben viele Menschen die Überzeugung angenommen, dass die Bibel ja gar nicht so zuverlässig sei. Sie sei ja von Menschen gemacht und weiß ich was, man sagt dann, sie sei schlecht überliefert oder wie auch immer. Sie sei jedenfalls begrenzt glaubwürdig und insofern nicht besonders ernst zu nehmen. Freilich, die meisten Menschen, die diesen Glauben übernommen haben, hatten, wenn überhaupt, vermutlich noch kaum eine Bibel in der Hand, geschweige sie geöffnet, geschweige ein Inhaltsverzeichnis angesehen. Aber wir haben sie halt, wir sind uns halt gewohnt, dass es die Bibel gibt. Aber wenn man diesen Leuten die einfachste Frage über die Bibel stellt, dann würden sie in Verlegenheit kommen. Das ist an sich keine Schande, es ist bloß eigenartig, dass sie eine solche tiefe Überzeugung in sich tragen, ohne das nur ansatzmäßig überlegt zu haben, warum überhaupt und wie stichhaltig die Begründungen sind. Und deshalb möchte ich heute ein Plädoyer für die Glaubwürdigkeit der Bibel halten. Und im ersten Teil werden Sie sehen, die Bibel ist glaubwürdig, weil sie von außen überzeugt. Und als zweites werden wir sehen, die Bibel ist glaubwürdig, weil sie von innen überzeugt. Die Bibel ist glaubwürdig, weil sie von außen überzeugt. Das heißt, man muss die Bibel nicht einmal aufschlagen, um über dieses Buch staunen zu können. Man kann sie so auf den Tisch liegen lassen und kann über sie erzählen. Und man muss, wenn man einigermaßen einen Verstand hat, muss man in Staunen kommen. Und an drei Punkten möchte ich euch das aufzeigen. Sie ist glaubwürdig, weil sie von außen, ist glaubwürdig von außen, weil die Bibel so populär ist. Die Bibel ist das meistverbreitete Buch. Wir haben gehört, 1,3 Milliarden Bibeln haben allein die Gideon seit sie existieren verteilt. Es ist das weitverbreitetste Buch der Weltliteratur. Sie ist der verkannte Bestseller. Wenn man die Leute fragen würde, was ist der Bestseller aller Zeiten? Es gibt nur eine Antwort. Der Bestseller aller Zeiten ist und bleibt die Bibel. Wenn wir von Bestsellerlisten sprechen, dann sprechen wir von Büchern, die vielleicht 1000 oder 5000 oder 10.000, wenn es hochkommt, 1 Million oder 2 Millionen Mal verkauft worden sind. Das ist ja lächerlich. Gegenüber der Verbreitung der Bibel. Kein anderes Buch wurde so oft gedruckt und so oft verkauft wie die Bibel. Und hier einige Zahlen, ich habe euch die abgedruckt, dass ihr nachher nicht sagt, es ist alles so schnell gegangen, ich weiß gar nicht, wie das war. 1970 waren es 170 Millionen Bibeln und Bibelteile. 2004 waren es bereits 390 Millionen Bibeln und Bibelteile, die verkauft oder verteilt oder irgendwie über einen Tisch gegangen sind oder überreicht worden sind. 390 Millionen allein in einem Jahr. Ich weiß nicht, ob mir jemand ein Buch bringen kann, das im Jahr 2004 so verbreitet wurde. In China ist der Bedarf an Bibeln riesig, so dass sie ein großes Problem bekommen. Ihr Hauptproblem ist im Moment das Druckpapier. Sie haben gar nicht im Moment so viel Papier, um die Bibeln zu drucken, die sie drucken müssen und wollen. In einem neuesten Informationsbrief der Schweizerischen Bibelgesellschaft, der diese Woche in die Haushalte gekommen ist, die da angeschlossen sind, berichtet, dass das Druckpapier fehlt. In diesem Jahr sollen in der einzigen Bibeldruckerei in China 3 Millionen Bibeln gedruckt werden. Und wissen Sie, diese Bibeln druckt man ja nicht, um Lagerhäuser zu füllen. Man druckt ja nicht 3 Millionen Bibeln, zum sagen, wir haben 3 Millionen gedruckt und wir füllen dann ein Lagerhaus. sondern die druckt man, weil da Menschen sind, die sich interessieren, die dieses Buch haben möchten. Die Bibel ist nicht nur das meistverkaufte Buch, sondern es ist auch das meist übersetzte Buch. Es ist sogar oft, wenn eine Sprache geschrieben wird, ist es oft die Bibel gewesen, die als erstes übersetzt wurde. 2377 Übersetzungen. Wenn mir jemand ein Buch bringt, das 2377 Mal übersetzt worden ist, dann gebe ich ihm, trinke ich einen Kaffee mit ihm. Nee, ich könnte auch mehr anbieten. Man findet das nicht. Es ist absolut einzigartig und ungeschlagen, es ist der Bestseller. Und wir sprechen von einem Buch, von dem Teile zu den ersten bekannten Schriften der Literatur gehören. Überhaupt die Art der Geschichtsschreibung, auch im Alten Testament, ist einzigartig. Das sagen auch die Literaturwissenschaftler. Ist einzigartig. Die Bücher des Alten Testamentes waren 400 Jahre vor Christus bereits abgeschlossen und das Neue Testament, die Schriften des Neuen Testamentes, nicht im Kanon schon gebunden, aber sie existierten schon und waren vollständig vorhanden, ca. 96 nach Christus. Stellt euch mal vor, dieses alte Buch ist heute noch ein Bestseller. Wer spricht denn noch von Homer? Wer spricht noch von Aristoteles? Gehen Sie mal in eine Buchhandlung und suchen dort ein Buch. Die müssen dann noch gucken, wo sie das überhaupt bekommen. Bibeln bekommt man relativ ring, wenigstens bei uns. Es ist ein altes Buch und trotzdem ein Bestseller. Kein Buch mit diesem Alter ist so begehrt und so bekannt. Jeder weiß irgendwie, dass es eine Bibel gibt, auch wenn er nicht weiß, was drinsteht. Es gibt kein altes Buch, das so ein Alter aufweist, das so begehrt und bekannt ist. Kein Buch, das so alt ist, wurde so oft gelesen. Da lesen Kinder drin, da lesen Erwachsene drin, da lesen Professoren drin, da lesen Handwerker drin. Alle lesen drin. Kein Buch löste eine solche Flut von Büchern aus. Artikeln, Dissertationen, Vorträge, Predigten und. Wenn man nur alle Schriften, alle Vorträge, alle Dissertationen zusammenfügen möchte, die im Zusammenhang mit diesem Buch stehen, dann würden wir ein riesiges Gebäude bauen müssen, um das überhaupt zu fassen. Riesiges Gebäude. Wenn man das überhaupt bauen kann. Das ist unwahrscheinlich, was dieses Buch alles ausgelöst hat an Schriften. Die Bibel ist das populärste Buch dieser Welt. Es ist so. Auch wenn die Leute meinen, es sei ein alter Schmöker, es ist das populärste Buch dieser Welt. Die Bibel ist glaubwürdig, weil sie von außen überzeugt durch ihre Widerstandskraft. Kein Buch in der Geschichte wurde so vielfältig bekämpft wie die Bibel. Immer wieder gab es und gibt es Zeiten, in denen man versuchte, die Bibel zu vernichten. Ganzen Völker wurde verboten, in eine Bibel zu besitzen, geschweige dann darin zu lesen. Sogar große Kirchen haben verboten, ihren Gläubigen in der Bibel zu lesen. Heute gibt es noch Staaten, in denen man sich strafbar macht, wenn man eine Bibel besitzt. Das zeigt doch ganz eindrücklich, welche Kraft diesem Buch von ihren Feinden zugemessen wird. Was nichtssagend ist, muss ich ja nicht verbieten, oder? Ich muss ja nur etwas bekämpfen, das Kraft hat. Das etwas auslösen könnte. Und so wurde die Bibel immer wieder bekämpft. Es gab auch ganz handfeste Versuche, die Bibel vollständig auszurotten, und einer dieser Versuche, die Bibel zu vernichten, fand 303 nach Christus statt. Der römische Kaiser Diokletian erließ einen Befehl, alle Christen, um ihr heiliges Buch und ihre heiligen Schriften zu vernichten. Es wurde der größte Angriff auf die Bibel in der Geschichte. Hunderttausende Christen wurden getötet und fast alle Bibelhandschriften wurden vernichtet. Und trotzdem erschien die Bibel sehr schnell wieder. 22 Jahre nach der Vernichtung dieser Bibelhandschriften wurde die Bibel von Kaiser Konstantin auf dem ersten allgemeinen Konzil zur unfehlbaren Autorität erklärt. Und außerdem gab er Eusebius den Auftrag, 50 Kopien auf Staatskosten zu erstellen. Schon war sie wieder da. Die Bibel wurde auch immer wieder totgesagt. Irgendwann haben die Leute genug, ist langweilig, ist ein altes Buch, nicht modern genug und weiß ich was. Was eigentlich ein Witz ist, die Bibel ist viel moderner, als man meint. Sie würde sozusagen automatisch durch die Zeit bedeutungslos werden. Diese Meinung war Voltaire, der berühmte französische Rationalist, der 1778 starb. Er behauptete, dass die Bibel innerhalb von 100 Jahren, also mindestens bis 1878, nur noch als Antiquität zu finden sein würde. Doch innerhalb von 50 Jahren nach seinem Tod gebrauchte die Bibelgesellschaft seine Druckerpresse und sein Haus, um Tausenden von Bibeln zu drucken. Pech gehabt. Man kann sie weder ausrotten, man kann sie von mir aus auch tot sagen, man kann machen, was sie will. Sie ist nicht auszurotten, sie bleibt populär und sie bleibt ein Bestseller. Selbst die vernichtende Bibelkritik der Gelehrten bis heute, die uns weismachen wollen, dass das, was in der Bibel steht, menschlich sei und wir herausarbeiten müssen, was von Gott ist und was nicht, und dass sie anderen heiligen Schriften gleichzustellen sei, das wird ja heute auch in der Theologie schon lange gelehrt. Auch diese Leute konnten die Bibel nicht stoppen. Nach wie vor lesen wir und glauben es. Viele tausend Millionen von Menschen. Was Jesaja schrieb, gilt nicht nur sinnbildlich, denke ich, sondern wenn man das sieht, kann man auch sagen, ist es fast auch materiell zu verstehen. Das Gras verdorrt, die Blume verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Und Gott sorgt dafür, dass dieses Wort, das er uns Menschen gibt, nicht ausgerottet wird. Oder Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Natürlich, er meint die Kraft dieser Worte, aber ich denke, die Geschichte der Bibel zeigt, dass sie auch nicht ausgerottet werden kann, dass sie erhalten bleiben, solange wir in dieser materiellen Welt leben. Und drittens, warum die Bibel glaubwürdig ist, weil sie von außen überzeugt durch ihre Veränderungskraft. Das haben wir ja gehört in diesen Beispielen. Man muss nicht einmal die Bibel auftun. Man kann nur von außen die Bibel ansehen und sehen, was mit Menschen geschieht, die diese Bibel benutzen. Und erkennen, dass da Leben verändert werden. Wie wir gesehen haben in dieser Schule. Oder dieser arme Mann, der durch die Bibel sein Leben veränderte. Die Bibel überzeugt von außen durch ihre Veränderungskraft. Millionen von Menschen änderten ihr Leben. Menschen, die hoffnungslos lebten, wurden hoffnungsvolle Menschen. Aus Verbrechen werden Menschen, denen man vertrauen kann und die anderen Menschen helfen. Neues entsteht. Der amerikanische Prediger Ironside wurde von einem Atheisten durch einen Zeitungsartikel herausgefordert, an einer öffentlichen Diskussion über Gott und die Bibel teilzunehmen und den Glauben an Gott und an die Bibel zu verteidigen. Und Ironside antwortete ihm auch in einem Zeitungsartikel folgendermaßen. Er schrieb, ich bin bereit, an der vorgeschlagenen öffentlichen Diskussion teilzunehmen. Mein Vorschlag ist jedoch, dass mein Herausforderer 100 Menschen mitbringt, die gefallen und verkommen waren und die durch seinen Atheismus zum Guten verändert wurden. Ich werde an dem betreffenden Abend dann auch 100 Menschen mitbringen, die gescheitert waren und deren Leben zerstört war, die aber durch den Glauben an Gott und durch die Botschaft der Bibel neues Leben gefunden haben und deren Leben deutlich zum Guten verändert wurde. Hat die Diskussion stattgefunden? Nein. Unmöglich. Wie soll dieser Atheist 100 Menschen finden, die ihr Leben verändert haben durch den Atheismus? Zum Guten gewendet. Aber Ironside hätte Hunderttausende mobilisieren können, die hinstehen und sagen, jawohl, dieses Buch hat mein Leben verändert. Das hat eine neue Dimension in mein Leben hineingebracht. Peter schrieb darüber, über dieses einzigartiges Phänomen folgendes Vers, den ich sehr gern habe. Ihr seid als neue Menschen wiedergeboren worden, aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen. Es ist eben nicht Menschenwort in der Bibel, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Daraus seid ihr wiedergeboren zu neuem Leben. Deshalb spricht man auch vom lebendigen Wort Gottes. Durch dieses Buch, das heißt durch das, was in diesem Buch steht, kann jeder Mensch, der darauf vertraut, neues und erfülltes Leben bekommen. Das sind Worte des Lebens. Es gäbe noch mehr Aspekte, die wir betrachten könnten, wie das die Bibel von außen überzeugt. Aber nur schon diese drei genügen voll und ganz, um zu sagen, dass dieses Buch einen hohen Respekt verdient. Und wenn sich ein Mensch überlegt, mit welchem Buch er sich in dieser Welt beschäftigen sollte, dann müsste man ganz eindeutig sagen, es gibt nur ein Buch, das du unbedingt dich damit beschäftigen müsstest. Das ist die Bibel. Weil nur schon, dass sie existiert noch heute, dass sie so verbreitet ist, dass sie so viel übersetzt ist, dass Menschenleben sich verändern, das gibt kein vergleichbares Buch in der Menschheitsgeschichte, die das, wo man das sagen könnte. Als zweites, warum die Bibel glaubwürdig ist, weil sie von innen überzeugt. Aber nicht nur von, eben sie überzeugt nicht nur von außen, sondern von innen. Sie überzeugt vor allem wegen ihrem Inhalt. Weil der Inhalt so bemerkenswert ist, ist dieses Buch so gefragt, begehrt, geliebt und auch gehasst. Weil es von innen überzeugt, sie überzeugt durch ihr faszinierendes Konzept. Die Bibel hat in meinen Augen ein ganz faszinierendes Konzept. Obwohl viele Autoren, um die 40 Autoren beteiligt waren, die sich nicht kannten, die in verschiedenen Zeiten lebten, sie konnten sich gar nicht kennen, sie konnten sich nicht absprechen, bildet die Bibel eine innere Einheit, einen ganz faszinierenden Aufbau, und den möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe auch da diese Grafik euch da etwas rudimentär auf euer Blatt gemacht. Die Bibel hat einen ganz interessanten Aufbau und ich muss wirklich immer aufpassen, dass mir da nicht die Zeit davonläuft, weil ich wirklich begeistert bin davon. Ich finde es absolut faszinierend. Also wir haben hier, das Fundament. Das ist die Grundlage in der Bibel, das sind die 5 Bücher Mose. In diesen 5 Büchern Mose ist alles, was nachher kommt, der Grund gelegt. Das ist das absolute Fundament. Wir finden in diesen 5 Büchern Mose der Gedanke der Erlösung, dass der Jesus verheißen wird. Wir finden sogar die Gemeinde, obwohl es gibt Leute, die sagen, man findet die nicht in den 5 Büchern Mose, ich finde die dort. Man findet alles, das ist das absolute Fundament, auf dem wird alles aufgebaut. Und jetzt kommen die Geschichtsbücher, poetische Bücher und prophetische Bücher. Und die bauen alle auf diesem Fundament auf. Das ist faszinierend an der Prophetie. Wenn wir ein prophetisches Buch lesen hier und das Buch und der Prophet ermahnt das Volk Israel, dann ist das begründet hier in diesem Fundament. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Stelle aufgeschrieben habe. genau, ich habe es euch aufgeschrieben, 3. Mose, Kapitel 26, Segen und Fluch. Dort hat Gott schon das Konzept erklärt von Segen und Fluch. Wenn ihr mir gehorsam seid, dann werde ich euch segnen und ich werde euch beschützen. Wenn ihr ungehorsam seid, andere Götter anbeten, wird das und das und das und das eintreten. Das hat Gott alles vorhergesagt. Und die Propheten, wenn die verkündigen und das Volk ermahnen, dann stützen sie sich im Grunde genommen auf diese Offenbarung Gottes aus, auf diesen Segen und Fluch. Und jeder, der dieses Buch kennt, kann nachlesen und sagen, jawohl, was die Propheten sagen, das ist schon früher, hat das Gott angekündigt, dass das so kommen wird, wenn wir. Jetzt ist es soweit. Die Propheten sagen dann praktisch nur noch, jetzt ist es soweit. Was Gott schon gesagt hat, in diesem Fundament. Oder auch die Geschichtsbücher. Die Geschichte Israel entwickelt sich wesentlich und versteht sich wesentlich aus diesem Fundament. Und es kommt noch dazu, dass diese Bücher auch untereinander verbunden sind. Die sind nicht unabhängig. Obwohl sie sich nicht kannten, die greifen einander über und, ich kriege immer in die falsche Richtung, und das Neue Testament ist dann praktisch wie die Krönung, da fließt dann alles hinein. Und wenn ich ein guter Zeichner werde, dann würde ich hier eigentlich Bäume machen und da Wurzeln, die hier verwurzelt sind, da in diesem Fundament, und dann hier praktisch das Neue Testament wären dann wie die Baumkrone. Und all das, ein ganzes Konzept, und warum das die Bibel modern ist, das hat ja Andreas Simonk auch mal erklärt, das ist heute wie im Internet sind. Man kann sich eigentlich durch die Bibel durchklicken. Weil das alles in sich zusammenhängt. Wenn ich etwas im Neuen Testament lese, klicke ich plötzlich ins Fundament hinein. Weil der da oben einen Bezug macht dahin. Oder ich klicke hier hin und her. Es ist ganz ein modernes Buch. Der Aufbau ist einfach faszinierend. Es gibt, also, wenn mir jemand ein religiöses Buch bringt, das so einen Aufbau hat, mit den verschickten Charakteren der Literatur, dann versuche ich den Kopf stand zu machen. Das ist für mich eine Herausforderung. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es irgendein Buch gibt, das rein inhaltlich vom Aufbau. Und jetzt, wenn ich noch dazu kommen würde, aber ich komme nicht dazu, aber wenn ich noch dazu kommen würde, die einzelnen Bücher anzusehen, wie die aufgebaut sind, wie Briefe aufgebaut sind, wie der Petrus geschrieben hat, dann muss man einfach sagen, das ist der absolute Hammer. Das sind einfach Kunstwerke. Das ist nicht nur einfach so dahin geplappert. Das sind literarische Kunstwerke in ihrem Aufbau, in ihrer Komposition. Das ist faszinierend. Also, leider kann ich nicht mehr dazu sagen, sonst das wäre mag ich meistens einen Abend überhaupt nur über das, weil ich finde, das ist wirklich enorm faszinierend. Vor allem, was mich fasziniert ist, dass hier in diesen 5 Büchern Mose das Fundament gelegt ist. Dass alles aufbaut. Und dass hier, was Gott als Konzept, ich muss doch noch was sagen, was Gott hier als Konzept, Gott hat zum Beispiel das Konzept, dass wir die Erde verwalten sollen. Er hat bei der Schöpfung den Menschen gesagt, er soll die Erde verwalten, er soll über sie herrschen. Das hat Gott eingeführt. Vor dem Sündenfall. Jetzt kam der Sündenfall, jetzt haben wir alles kaputt gemacht. Jetzt könnte man denken, Gott sagt, oh, jetzt habe ich irgendwie ein falsches Konzept, jetzt muss ich immer wieder umdenken, jetzt mache ich das Ganze anders. Ja, überhaupt nicht. Gott hat seine Schöpfung angesehen und er sah alles an und es war gut. Also, das heißt, die glauben, dass wir in der Herrlichkeit einfach zusammensitzen und Loblieder singen, weit gefehlt. Ich weiß gar nicht, woher das die Leute immer nehmen. Klar, das steht auch irgendwo. Aber es steht auch in der Bibel. Im Neuen Testament am Schluss steht, und wir werden herrschen mit Christus. Das heißt, Gott hat den Gedanken, dass wir herrschen werden oder regieren werden, dass wir Verantwortung übernehmen, von Anbeginn der Schöpfung nicht verworfen und da droben passiert etwas ganz anderes. Sondern, wenn die neue Welt wiederhergestellt wird, dann werden wir wieder herrschen. Das ist das Fundament. Das ist ganz faszinierend, da könnte ich euch noch x Beispiele sagen. Aber ich darf jetzt nicht, auch das habe ich nicht aufgeschrieben. Die Bibel ist glaubwürdig, weil sie von ihnen überzeugt, durch ihre präzise Vorhersagen. Das ist ja vielen bekannt, da möchte ich mich nicht allzu lange aufhalten, kann man natürlich auch sehr, sehr viel sagen. Die Glaubwürdigkeit der Bibel wird gerade durch die Vorhersagen sehr deutlich. Und es gibt Theologen, die biblische Bücher, zum Beispiel das Buch Daniel, so spät, die Entstehung so spät ansetzen, weil sie sagen, es kann gar nicht sein, dass man so eine präzise Vorhersage machen kann. Und wenn man das nicht glauben will, dann muss man die Entstehung des Buches halt dorthin schieben, wo es dann halt schon geschehen ist. Ob das korrekt ist, ist eine andere Frage. Aber das zeigt doch, wie präzise oft die Bibel ist. Ich habe auch schon, sagen ja da die von anderen Prophezeiungen, da muss ich manchmal sagen, ich lese das, also außerbiblische Prophezeiungen, da muss ich manchmal sagen, ich verstehe gar nicht, wie die Leute das draus schließen können, was sie jetzt da sehen. Aber die Bibel, nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel, das ist nur ein Beispiel im Zusammenhang mit Jesus. Wir haben hier den Geburtsort vorhergesagt, wir haben die Jungfrauengeburt vorhergesagt. Das habe ich nicht gewusst, dass man das nicht so gut sieht. Aber ihr habt das ja auch auf dem Blatt. Dass Jesus durchbohrt wird, man hat das mit der Kleiderverlosung, man hat die Auferstehung. Und dann hat man die Erfüllung. Und jetzt muss man auch sehen, dass das Alte Testament 400 vor Christus abgeschlossen war. Man kann jetzt also nicht sagen, ja, dann die Neutestamentschreiber, die haben dann da irgendetwas gemurkst und die sind dann noch hingegangen und haben da in den Schriften die Sachen abgeändert, dass das zusammenpasst. Das ist ein fertiger Blödsinn. Das ist komplett unmöglich. Die hätte man hingerichtet, wenn einer etwas hätte ändern wollen im Alten Testament. Das war unmöglich. Die Überlieferung, die war so genau, viel genauer, als man das allgemein hin annimmt. Das war sehr exakt und sehr sorgfältig ist man mit der Überlieferung umgegangen. Also das ist ganz faszinierend, und trägt viel zur Glaubwürdigkeit der Bibel bei, dass sie präzise Vorhersagen hat. Und wir können auch sagen, die noch nicht eingetreten sind, werden dann auch noch eintreten. Noch was mich fasziniert, was für mich die Bibel sehr glaubwürdig macht von ihnen, ist ihre Aufrichtigkeit. Die Bibel ist verblüffend. Man kann vielleicht sogar sagen, manchmal so geschmacklos aufrichten. Sie legt einfach alles dar. Plötzlich lesen wir von David, dem König, der Mann nach dem Herzen Gottes, dass der die Ehe bricht mit einer schönen Bathseba. Wenn ich ein Buch schreiben würde, wo ich denke, dass die Glaubenshelden, praktisch die dastehen für ein gutes Beispiel des Glaubens, dann würde ich so einen Ehebruch verschweigen. Dann würde ich sagen, nee, das sage ich jetzt mit einem Satz, dass er von der Frau ein Kind bekommen hat, weil das ja dann war dann in der Heilslinie, es war ein Vorfahre von Jesus. Aber wie das genau war und da nicht ganz mit rechten Dingen, das lasse ich jetzt mal weg. Wer interessiert das später? Ja, dann fangen die nur noch an zu zweifeln an dem, was ich sagen möchte. Also wir neigen zur Glorifizierung. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Immer wenn Heilige gemacht werden, werden sie glorifiziert. Man sieht nur noch das Gute, nur noch das Schöne. Ihre Schattenseiten nicht mehr. Und die Bibel ist komplett anders. Warum? Wenn Gott uns perfekte Menschen vorführen würde, dann würden wir glauben, dass unsere Erlösung aufgrund von Menschen geschehen ist. Aber die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Trotz all diesen Menschen hat Gott uns erlöst. Trotz all diesen fehlbaren Menschen ist Gott zu seinem Ziel gekommen. Trotz seinem David. Trotz seinem Abraham. Und trotz einem Jürg und einem Martin und einer Esther und wie alle heißen, kommt Gott zum Ziel. Er kommt zum Ziel. Er muss nicht uns ein Wort geben, wo er alles beschönigt. Gott kann es sich leisten, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein. Moses unbeherrschter Zorn, als er einen totschlägt, das wird erzählt in der Bibel. Man könnte sagen, ja, man hätte doch verschweigen können, dass er einen Tod geschlagen hat. Man hätte doch irgendwie sagen können, er musste dann halt für 40 Jahre weg. Oder bei Judah, der mit seiner Schwiegertochter schlief und meinte, es sei eine Hure. Das steht auch in der Bibel. Ein ganzes Kapitel lesen wir darüber. Das hätte man doch verschweigen können. Nein, die Bibel ist aufrichtig. Sie macht uns nichts vor. Es zeigt, dass sich das alles in der Wirklichkeit, im wirklichen Leben abspielt. Gott hat es nicht nötig, zu glorifizieren. Denn er ist der, der zum Ziel kommt. Die Bibel ist, betrachtet man sie genau, ein absolut glaubwürdiges Buch. Es ist eben das heilige Buch, das ganz besondere Buch. Es ist wirklich das Buch der Bücher. Es ist Gottes Wort an uns Menschen. Ich habe euch das aufgeschrieben, was ich jetzt euch vorlesen werde, weil ich denke, dass das sehr eindrücklich finde von Dietrich Bonhoeffer, der kurz vor seiner Hinrichtung einen Brief an seinen Schwager, Professor Dr. Rüdiger Schleicher, über seinen Umgang mit der Bibel schrieb. Du fragst, schreibt er, wie lebe ich in dieser wirklichen Welt ein christliches Leben und wo sind die letzten Autoritäten eines solchen Lebens, das sich allein lohnt zu leben? Ich will da zunächst ganz einfach bekennen, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Und dass wir nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Nur, wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh. So lese ich nun die Bibel. Ich frage jede Stelle, was Gott hier zu uns sagt. Und ich bitte Gott, dass er uns zeigt, was er sagen will. Ich will dir nur auch noch ganz persönlich sagen, seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen, und das ist noch gar nicht so lange her, wird sie mir täglich wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin, oft auch noch über Tag. Es mag sein, dass das eine sehr einfache Sache ist, aber du glaubst gar nicht, wie froh man ist, wenn man von den Holzwegen so mancher Theologie wieder zurückgefunden hat zu diesen einfachen Sachen. Und ich glaube, in Sachen des Glaubens sind wir alle Zeit einfach. Es war ein hochgelehrter Mann. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst dann recht froh und ruhig werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. So ist das. Das ist die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Und mein größter Wunsch wäre, dass die 6 oder 2 Punkte und 3 Unterpunkte, dass die ein bisschen eine Hilfe sind für uns. Dass wir vielleicht wieder ganz neu sagen können, ja, die Bibel ist wirklich faszinierend und glaubwürdig und ich will mein Vertrauen ganz und gar auf dieses Wort setzen. Und wenn noch so viel Kritik kommt, ich bleibe dabei, das Wort ist absolut einzigartig und es gibt auch genug, wer Angst hat, dass er zu dumm oder zu einfach ist, so etwas zu behaupten, es gibt genug hochintelligente Menschen, die an diesen Punkt kommen, wie Bonhoeffer, der hochintelligent und gelehrt war, sagen kann, und ich habe diesem Wort mein kindliches Vertrauen geschenkt. Ich habe mich entschlossen, im Leben und im Sterben auf dieses Wort zu bauen. Und damit ist er mit Paulus zusammen auch auf denselben Pferd. Paulus sagt in einer Verteidigungsrede: Ich kann dir versichern, Felix, dass ich gerade auf diese Weise dem Gott diene, dem schon unsere Vorfahren dienten, und dass ich nach wie vor an alles glaube, was im Gesetz des Mose und in den Schriften und in den Propheten steht. Alle Menschen des Glaubens haben diesem Wort vertraut. Und sie sind nicht zugrunde gegangen. Denn dieses Wort ist Gottes Wort. Und Gott wird dafür sorgen, dass diese Bibel bis zum Untergang dieser Welt immer wieder verteilt wird und der Bestseller aller Zeiten bleibt. Denn dieses Wort weckt Leben. Und du musst entscheiden, wie Bonhoeffer. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Ich wünsche das jedem von uns. Vielleicht auch heute wieder ein ganz neues Ja zu finden. Ja, Gott, ich will deinem Wort wieder vertrauen. Ich bin so verunsichert worden. Vielleicht in den letzten Jahren, da haben die das gesagt, die anderen das und die anderen jenes. Und dann habe ich Dinge gelesen, habe ich auch nicht verstanden. Und da hat sich so ein innerer Zweifel in mir entstanden. Aber jetzt möchte ich Schluss machen mit dem. Ich will deinem Wort ganz und gar vertrauen. Und ihr werdet staunen, was ich dann tue. Ihr werdet staunen, was ich tue. Denn Bonhoeffer sagt es, erst dann kommt man an die Schätze dieses Wortes wirklich heran. Wenn man ihm mal das Vertrauen ausspricht. Ich bete mit uns. Ja, Vater, du hast nicht nur einfach ein Buch in diese Welt gesetzt, das man irgendwo suchen muss, sondern du hast dafür gesorgt, dass dieses Buch bis heute ein Bestseller ist. Bis heute von ganz verschiedenen Menschen gelesen wird. Ein Buch, das schon viele, viele Leben verändert hat. Ein Buch, das für die einen von uns schon eine Selbstverständlichkeit ist, weil wir vielleicht 10 zu Hause im Bücherregal haben. Und du siehst auch, wie dein Wort immer wieder angefochten wird, wie uns gesagt wird, dass es nicht zuverlässig ist, nicht glaubwürdig und weiß ich was alles. Und dass bei uns dadurch auch Verunsicherung entstehen kann. Herr, und schenke, dass heute Morgen einfach wieder, gerade bei denen, die diese Verunsicherung aufkam, schenke, dass diese Entscheidung getroffen wird, deinem Wort ganz und gar wieder neu zu vertrauen. Denn dein Wort ist faszinierend. Es ist absolut einzigartig in dieser Welt. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort, das heilige Buch, das Buch der Bücher gegeben hast. Amen.